Herzlich willkommen zum The Path of Purpose Podcast, dein Podcast für Leadership, große Visionen und Persönlichkeitsentwicklung. Ich bin Simona Deckers, Leadership Advisor und Gründerin von Shanti Company. Meine Mission ist es, Menschen mit zeitlosen Lebens- und Erfolgsprinzipien zu empowern, ihre Visionen lebendig werden zu lassen und ihre Leadership-Potenziale zu entfalten. Leadership und persönliche Weiterentwicklung sind die Fähigkeiten, die uns Sinn erschließen, uns privat und beruflich weiterbringen und erfüllen. Das bringt dir dieser Podcast näher. Du hörst faszinierende Interviews mit Thought-Leadern, inspirierenden Menschen, die über ihre Visionen, aber auch über ihre Erfahrungen und Herausforderungen in ihrem Leben sprechen. Du bekommst transformierende Impulse, hörst Diskussionen, die den Nerv der Zeit treffen und bekommst Antworten auf die großen Themen und Fragen von Wirtschaft und Gesellschaft. Es gibt auch Solo-Folgen mit mir zu aktuellen Leadership-Themen. Mit diesem Podcast möchte ich dich inspirieren, mitreißen und motivieren für Leadership, Innovation und Entwicklung. Mach dir Notizen und stell dich auf Aha-Momente ein. Teile diesen Podcast mit deinen Freunden und Kollegen. Die Welt braucht mehr gutes Leadership, den Fokus auf Lösung und Positivität. Los geht's! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im The Path of Purpose Podcast. Heute mit Simon Schnetzer, Jugendforscher, Speaker und Leadership Coach. Herzlich willkommen, Simon.
Hallo, Simona.
Ja, Simon, Jugendforscher, Speaker zu unterschiedlichen Generationen. Sag mal, was hat dich dazu gebracht, dich auf Jugendforschung zu spezialisieren und auf die Generationenthemen?
Da müssen wir kurz noch wirklich ein Stückchen weiter zurückgehen. Ich habe ursprünglich Volkswirtschaft studiert und ich wollte Weltverbesserung machen und mein Traumjob war bei den Vereinten Nationen. Ich habe meinen Traumjob nicht nur gefunden, ich habe ihn auch bekommen. Ich war Nachhaltigkeitsbeauftragter für Kakao bei der UNO in London und ich musste erst merken, dass das nicht mein Traumjob ist, um mich davon zu lösen. Bin dann auf Reise gegangen und habe 2009 war das. Da war gerade Lehman Brothers pleite, ganz viele. Gerade auch junge Menschen sind entweder arbeitslos geworden, nicht in den Arbeitsmarkt reingekommen oder waren in Kurzarbeit. Und es war, als ich mit einer Dokumentarfilmerin zusammen auf Reise war, das Gefühl, das ist gerade eine globale Gleichzeitigkeit. Das geht allen jungen Menschen weltweit so. Und wir hatten das Gefühl, wir müssen diese Geschichte erzählen. Was ist hier los? Und wenn junge Menschen in die Arbeitswelt reinkommen, müssen sie dann ticken wie vorgestern? Oder haben junge Menschen die Möglichkeit, mit Unternehmen die Zukunft zu gestalten? Und damals hieß das Projekt The What Will We Be Project. Was soll aus uns als junge Generation und aus uns als Gesellschaft werden? Und wie das so geht, der erste Wurf war es noch nicht. Und ich habe mich dann aufs Fahrrad gesetzt und bin in 2 Monaten durch ganz Deutschland gefahren, habe junge Menschen gefragt, wie ist deine Lebens- und Arbeitswelt? Wie wäre sie besser? Und wie können Arbeitgeber oder Regionen genau das zusammenbringen?
Interessant.
Funktioniert natürlich nie nur, wenn man nur die Forderungen der Jungen nimmt, sondern Zukunft wird nur dann daraus, wenn die Älteren auch mit an einem Strang ziehen, also wenn wir ein Generationen-Miteinander schaffen.
Wunderbar. Würdest du heute sagen, ich meine, dein Projekt geht auf 2009 zurück, würdest du sagen, dass wir heute das Gleiche erleben? Also wiederholt sich das, was du erlebt hast heute?
Ja, genau den Gedanken hatte ich auch schon. Nicht erst vor ein paar Wochen, sondern also dieses Jahr zieht sich das jetzt schon durch. Wirtschaftskrise haben wir wieder. Auch hier gibt es relativ viel globale Gleichzeitigkeit. Der Auslöser ist was anderes, aber es hat wieder mit Amerika auch zu tun. Aber für junge Menschen ist es wieder schwierig geworden. Heute ist es ganz stark auch das Thema KI. Es ist wieder allerdings auch, also auch hier eine Parallele, gehen mit der technologischen Veränderung. Das war 2009 noch nicht so stark. Das, also ob wir jetzt eine Webseite haben oder ob wir Social Media anfangen, das war jetzt nicht kriegsentscheidend anfangs. Aber mittlerweile, also wer heute den KI-Zug verpasst, der wird halt unter Umständen bald vom Markt sein. Und auch hier sind es wiederum junge Menschen, die eine viel höhere Bereitschaft haben, sich hier einzubringen, zu gucken, auszuprobieren und eben mit Unternehmen auch hier Zukunft digitaler, KI-affiner zu gestalten.
Und wir sprechen schon eine ganze Weile über das Miteinander der Generationen. Und ich hatte mich gefragt, sind wir da nicht inzwischen irgendwie zu einem Konsensus gekommen? Wir werden sehr viele Arbeitnehmer und Mitarbeitende haben, die in Rente gehen werden. Es wird eine unglaubliche Lücke da sein. Es ist ganz klar, die Teams, die da sind, müssen dann zusammenarbeiten. Würdest du sagen, dass diese Diskussion, die wir ja schon einige Jahre jetzt, ne, die unterschiedlichen Generationen X, Y und Z und Boomer auch unter einen Hut zu bringen, ist die schon so ein bisschen obsolet geworden? Haben wir da irgendwie Fortschritte erzielt oder stehen wir da eigentlich noch am Anfang? Oder immer wieder am Anfang, ne?
Diese Diskussion wird nie obsolet, genauso wie es in Familien, du hast den einen Tag und wir haben Friede und wir sagen, ja, wir müssen uns jetzt nicht mehr mit dem Miteinander beschäftigen und am nächsten Tag passiert irgendwas und wir müssen es doch wieder. Und genauso ist es in der Wirtschaft auch. Ein gutes Miteinander, egal ob zwischen Generationen oder Kulturen, ist nie ein Selbstläufer, der einmal etabliert immer läuft, sondern wir müssen uns wieder und wieder und wieder darum kümmern. Und das Schöne ist ja auch, also wann merkt man denn, ob ein solches Miteinander gut funktioniert? Und ich mache mit dem Thema Generation gemeinsam auch Interviews in Unternehmen, darf einige Unternehmen begleiten. Und schön ist es dann, wenn ich höre, zum Beispiel bei der Top Textil GmbH, ja, da gibt es die Elfi und die Elfi ist eigentlich schon im Ruhestand. Aber Elfi arbeitet immer noch. Sie hat keine Lust mehr, Vollzeit zu arbeiten. Aber natürlich ist das Geld ganz praktisch, noch ein bisschen sich was dazu zu verdienen. Und sie fühlt sich wohl. Sie fühlt sich wohl, sie fühlt sich wertgeschätzt und deswegen macht sie es noch. Ihr jüngerer Kollege, der Nick, hat eine Migrationsgeschichte. Und der arbeitet in der Lagerlogistik, bekommt regelmäßig Abwerbeangebote, auch zum Teil mit deutlich mehr Geld. Und er ist aber immer noch bei dem Arbeitgeber. Und frage ich ja, warum? Erstens, ich habe eine Chance bekommen hier, also eine gewisse Dankbarkeit oder Loyalität, weil man ihm etwas zugetraut hat, zu einem Zeitpunkt, zu dem es andere vielleicht nicht getan haben. Und das andere ist, weil er sich wohlfühlt. Und wenn du mich fragst, so, also dieser Generation gemeinsam Spirit, wann wird der erlebbar oder woran merke ich, ob ein Team, eine Organisation das geschafft hat, dann sind es genau solche Geschichten. Wenn, obwohl es Kräfte gibt, die einen da rausziehen würden, du bist doch eigentlich zu alt oder hier würdest du doch mehr bekommen, dass es dieser Zusammenhalt ist, der zieht, der es auch ganz beim Namen nennt und sagt, ich fühle mich hier wohl. Ich möchte dieses Umfeld nicht missen.
Also viel weniger irgendwie, ich sag mal, um Logik oder um irgendwelche Argumentationen oder irgendwelche psychologischen Einschätzungen, sondern einfach die Basics, ja, das ein Umfeld zu schaffen, in dem Menschen sich wohlfühlen. Und dann wird das automatisch was mit dem guten Miteinander. Und hast du das so erlebt?
Also das reine Wohlfühlen reicht natürlich nicht, wenn ich mir mein Leben nicht leisten kann oder wenn ich meine Mutter pflegen muss und ich kann die Logistik nicht unter einen Hut bringen. Also es kann schon sein, dass Bedürfnisse im Konflikt zu meiner Arbeit stehen, aber wenn du da bist, fühlst du dich doch wohl, dann reicht es manchmal nicht. Auch das Thema Geld ist hier ein Punkt. Sehr viele Menschen haben Schwierigkeiten, ihre Rechnungen zu bezahlen, müssen sich stark einschränken. Und wenn sie sagen, also wenn ich mit Vollzeitarbeit und Überstunden trotzdem nicht genug habe, dann gehe ich vielleicht doch hin, auch wenn es mir eigentlich sehr gut gefällt. Also ja, Generation gemeinsam hat Grenzen, wenn es an bestimmte Bedürfnisse stößt. Aber grundsätzlich geht es wirklich um die Basics.
Ja. Jetzt sind die unterschiedlichen Generationen werden als sehr gegensätzlich beschrieben, was Generation X, Y und Z gemeinsam haben oder auch nicht, was sie trennt. Findest du, dass wir da zu sehr auf die Unterschiede uns so fokussieren, auf das, was herausgearbeitet wurde, und oder sind hinterher letztendlich alles irgendwie Menschen und wir müssen einfach zusehen, dass wir als Menschen klarkommen? Wie siehst du das, diese ganze Studienlage, ne, zu den unterschiedlichen Generationen?
Also besonders gehypt werden ja noch die Unterschiede zwischen Babyboomern und Generation Z, wo es ja auch dieses Bashing gibt, dieses Hey Boomer wird stereotypisiert. Und die Studienlage ist hier erfrischend wohltuend,
okay.
weil die Unterschiede da, wo die Stereotypen sagen, die sind doch ganz anders, zeigen unsere Daten, nein, das sind sie nicht. Wenn wir schauen, was junge Menschen an Work-Life-Balance wollen, und wir haben jetzt in unserer Trendstudie haben wir unterschieden zwischen U30, also 14 bis 29, 30 bis 49 und 50 bis 69-Jährigen. Und wir sagen, oh, die Jungen, die wollen alle so viel Work-Life-Balance, dann schauen wir auf die Zahlen und die 30 bis 49-Jährigen wollen viel mehr Work-Life-Balance und die 50 bis 69-Jährigen kaum weniger. Dann verpufft ein solcher Mythos und wir müssen feststellen, die Jungen fordern Work-Life-Balance. Tag, Haken, richtig, stimmt, ist korrekt. Die Älteren wollen es sogar mehr oder ungefähr genauso viel, aber haben sich nicht getraut, danach zu fragen. Das heißt, der Vorwurf sollte eigentlich nicht sein, die Jungen wollen eine Work-Life-Balance, sondern sie fordern sie ein und die Älteren freuen sich, wenn sie es dem Arbeit gegenüber einfordern und sie dann auch davon profitieren können. Oder sie ärgern sich, die Jungen fordern etwas ein, was uns auch gefallen würde, wir uns aber nicht zu Fragen getraut haben. Und natürlich gibt es Unterschiede zwischen Generationen. Sie sind in einer unterschiedlichen Lebensphase. Die einen versuchen, ins Arbeitsleben reinzukommen, die anderen bereiten sich auf die Zeit nach dem Arbeitsleben vor. Gerade wenn Familiengründung ansteht oder eine Immobilie gekauft oder aufgebaut wird, dann sind das Phasen, da unterscheidet man sich aufgrund dieser Phase. Okay, aber das so, die Werte, die Tugenden, haben wir viel mehr gemeinsam zwischen den Generationen als trennend. Und wenn du eine Brücke bauen möchtest zwischen Menschen, dann hilft es, dass wir uns bewusst machen, was ist das gemeinsame Fundament, worauf können wir uns eigentlich einigen? Und wenn wir so viel Konsens nicht nur geschaffen, sondern auch im Bewusstsein verankert haben, dann sind die Dinge, die unterschiedlich sind, nicht mehr so schwierig.
Wenn ich jetzt so zurückschaue in die Vergangenheit und ich schaue so in die 50er Jahre, in die 60er Jahre, da haben damals die Älteren die Jüngeren auch als sehr anders empfunden. Rock'n'Roll war eine Revolution und so, ne? Würdest du sagen, dass heute die Generationenforschung stärker betrieben wird als früher? Und dass eigentlich ein besseres Verständnis da ist als früher also zwischen den Generationen. Und dass diese Diskussion, die wir haben, was die Unterschiede sind oder wo man sich unterscheidet und wo man doch wirklich auch irgendwie einen Konsens treffen kann, dass diese Studien sogar helfen, sich besser zu verstehen, indem man sich besser kennt oder indem man die Generationen besser einschätzen kann.
Okay. Einmal zurück in die 50er, 60er. Ein großer Unterschied damals zu heute ist, damals, das waren die Nachkriegsjahre. Das waren die Zeit, in der sich Jugendliche noch distanzieren wollten von ihren Eltern, die diesen Nazi-Mief noch an sich hatten. Die Zeit, in der diese Rebellion verschiedene politische, musikalische Ausdrucksformen hatten. Also ein wirkliches sich gegen die Elterngeneration richten und gucken, wie wir was Neues aufbauen. Also Diese Art von krasser Ablehnung gegenüber Elternsystem erleben wir heute gar nicht mehr. Das Maximale davon war ja gefühlt Fridays for Future. Die haben sich getraut, nicht in die Schule zu gehen, um ihren Protest gegen Klimawandel und dem Nichthandeln der Regierung auszudrücken. Und an sich laufen Generationenbeziehungen in Deutschland aktuell sehr harmonisch. Fast ein bisschen zu harmonisch, wenn man denkt, dass erst eine Gruppe von Jugendlichen vom Bundesverfassungsgericht klagen muss, dass die Regierung eingesteht, dass die Umweltpolitik nicht generationengerecht genug ist. Dass eine Gruppe von jungen Abgeordneten anklagen muss, Leute, ihr könnt nicht ein Rentenpaket verabschieden, das wir so in Zukunft nie finanzieren können werden, wenn wir uns die demografische Entwicklung bewusst machen. Jetzt war aber deine Frage jetzt nicht nur Generationen früher oder heute, sondern hat jetzt sich die Generationenforschung, vielleicht auch brauchen wir eigentlich so viel Generationenforschung, wie es heute hat. Für mich ist Jugend- und Generationenforschung eine Art von Seismograph gesellschaftlicher Veränderung. Und insbesondere junge Menschen sind offener dafür, neue Dinge anzunehmen, weil sie nicht in dieser Komfortzone, mein Leben funktioniert so, ich arbeite mit diesen und jenen technischen Mitteln, ich habe mich auf Facebook angemeldet, da sind meine Freunde, warum brauche ich jetzt TikTok oder Snapchat? Also, mit jungen Menschen bekommen neue Dinge eine andere Chance, weil sie weniger verheiratet sind mit dem Gestern. Deswegen immer interessant, da zu gucken, was verändert sich sprachlich, welche technologischen Veränderungen bekommen Akzeptanz. Natürlich entscheidet auch die Wirtschaft hier ganz stark, was sich durchsetzt in Produktionsprozessen, in Teams. Aber junge Menschen zu beobachten, ist interessant. Und natürlich auch zu gucken, was sind Reibungsflächen, die auftauchen oder die vielleicht gar keine sind. Weil und etwas, was wir schon sehen, das ist, dass junge Menschen offensichtlich etwas anders ticken, weil Führungskräfte, ältere Kollegen, Kolleginnen berichten hundertfach in Interviews, in Workshops, es ist ein bisschen schwieriger geworden, mit den Jungen zusammenzuarbeiten. Und jetzt sind Führungskräfte gefragt. Und wenn Führungskräfte sich fragen, wie kriegen wir unsere Leute, die wir schon lange haben und halten wollen, und die Jungen, die wir aber brauchen, weil die Älteren in Ruhestand gehen, wie bringen wir das gut zusammen? Und dann ist es sinnvoll, dass es Menschen gibt, die sich damit beschäftigen, wie ticken die einen, wie ticken die anderen und wie schaffen wir Brücken bauen. Deswegen sehe ich die Jugend- und Generationenforschung, also ich mache es genau deswegen, weil ich daran glaube, es reicht nicht zu gucken, wie ticken die einen und die anderen, sondern wie können wir eben diese Brücken bauen und dieses Wissen nutzen, nicht um sie gegeneinander aufzustacheln, sondern eben um die Gemeinsamkeiten zu fördern, um ein gutes Miteinander zu gestalten.
Wenn du in die Unternehmen schaust oder wenn du zu deinen Mandanten schaust, mit denen du arbeitest in den Unternehmen, wie gelingt es da den Führungskräften, diese Altersvielfalt zu nutzen und nicht in Generationenkonflikte zu verfallen?
Ein wichtiger erster Schritt ist sicherlich, die Reibung, die durch Altersunterschiede entsteht, also positiv für sich wahrzunehmen. Du kannst sagen, ja, Mist, mein Kollege arbeitet nur mit Generation Y-ern und die sind ein eingespieltes Team und der muss sich nicht ständig diesen Kindergarten hier antun. Der wird allerdings irgendwann das Problem haben, dass er keinen Nachwuchs bekommt, weil wer will schon in einem alten Team, das so eingespielt ist, dann fühlt man sich wie ein Fremdkörper. Und das ist meine Erfahrung, dass diejenigen, die sich kontinuierlich durch diese Altersdurchmischung in den Teams mit den Reibungen auseinandersetzen, dass einerseits der gesamte Team-Spirit ein von Neugierde, von Offenheit für Neues geprägter bleibt, dass wir viel mehr Chance haben, die Erfahrungen und Ruhe der Älteren und die Neugierde und Offenheit für Neues der Jüngeren zusammenzubringen und auch gemeinsam zu lernen. Und machen wir es an einem Beispiel fest. Ich arbeite mit der Autobahn Deutschland und dann kommen Junge, ich frage immer auch, was schätzt du an den Älteren? Und dann sagen sie, wir sind auf der Autobahn ganz häufig in Gefahrensituationen. Ja, also wir müssen am Straßenrand was machen, während sie an uns mit 140 oder 200 vorbeibrettern. Und wir schätzen die Ruhe und Gelassenheit, die Ältere mit ihrer Erfahrung in diese Situationen reinbringen, um Problemstellen zu lösen. Aber das gibt einfach eine gewisse Sicherheit. Und gleichzeitig haben die Eltern Probleme, wenn eine neue Software eingeführt wird und dann fragen können, ja, könnt ihr uns mal helfen? Und wenn wir hier diese Vertrauensbasis schaffen, dass wir in Situationen zusammengearbeitet haben, ein Vertrauen haben, dann kommen wir auch mal mit Dingen, wo wir uns denken, so, vielleicht sollte ich das jetzt schon können. Ich würde es mir eigentlich nicht trauen, jetzt zu sagen, ich kann es nicht. Aber den frage ich, mit dem verstehe ich mich ja ganz gut. Und deswegen, Altersdurchmischung in Teams ist nicht immer einfach, aber es ist eine kontinuierliche Investition, um auch in Zukunft attraktiv zu sein für die Jüngeren, für die Älteren attraktiv zu bleiben und als Organisation das Morgen aktiv zu gestalten, anstatt irgendwann irgendwie auf uns zukommen zu lassen.
Zu einer Zielvereinbarung für Führungskräfte, altersgerecht oder Generationengemeinsamkeit auf dem Schirm zu haben und das zu fördern.
Ich habe den Anfang der Frage nicht ganz verstanden.
Also sollte es für eine Zielvereinbarung für jede Führungskraft sein, oder Generationengemeinsamkeit auf dem Schirm zu haben, zu fördern und sich dem nicht zu verschließen. Also so diese Haltung, die Offenheit dafür zu haben, sollte.
An der Stelle noch eine Anmerkung. Für mich ist Generation gemeinsam nicht nur das Miteinander von Generationen, sondern über Diversitätsmerkmale hinweg. Also es geht hier nicht nur um Altersgruppen. Und das, was für Führungskräfte sehr wohl im Fokus stehen sollte, ist, ich finde, dass jede Führungskraft das Miteinander, ein gelingendes, ein gutes Miteinander im Team als Ziel sich setzen sollte. Weil, wenn wir in Teams reinschauen, wann sind Teams produktiv? Wann jeder steht in der Früh auf, überlegt sich, gehe ich heute gerne zur Arbeit? Und die steigenden Zahlen von Krankheitstagen sind ja kein Zufall. Also ja, da hat die Corona-Zeit noch ein bisschen Spuren hinterlassen. Aber wenn ich es schaffe, ein Team so zu motivieren, dass sie gerne zur Arbeit kommen, dass sie sich wohlfühlen, dass sie sich gebraucht fühlen, dass sie, wenn sie überlegen, gehe ich heute zur Arbeit oder nicht, ach, an sich gesundheitlich wird es schon gehen, aber ich will heute nicht so. Und dann denke ich an mein Team. Möchte ich die heute im Stich lassen? Wenn ich es schaffe, einen guten Miteinander-Spirit zu schaffen, dieses Bewusstsein, dass wir gemeinsam am Strick ziehen, dass wir aber auch eine Vision haben, für die es sich lohnt zu arbeiten, dann habe ich gewonnen. Dann macht nicht nur den Mitarbeitenden, sondern auch den Führungskräften das Arbeiten mehr Spaß. Aber Miteinander zu gestalten heißt, sich Zeit dafür zu nehmen. Es passiert nicht zufällig. Das ist übrigens auch ein Teil meiner Coachings. Das muss gar nicht viel Zeit sein. Und wenn ich Menschen beteilige, um sie mitzunehmen, dann heißt es nicht notwendigerweise, wenn ich es geschickt mache, dass ich danach mehr Arbeit habe, aber dass mein Team sich mit dem Ergebnis viel besser identifizieren kann. Also Miteinander und Beteiligung gehen Hand in Hand. Führungskräfte, die verstehen, wie sie das geschickt machen, gewinnen hier. Die anderen bekommen einfach viel mehr Arbeit und merken, ah, das kann ich eigentlich gar nicht alles wuppen.
Ein Abbas-Modell genau damit zu tun? Oder ist das noch was anderes? Du sprichst häufig von deinem Abbas-Modell.
Ja, das Abbas-Modell ist ein Generationenkonzept, das habe ich entwickelt, weil ich mir angeschaut habe, was machen erfolgreiche Unternehmen richtig, wenn Menschen gerne bei ihnen arbeiten, wenn sie bei ihnen arbeiten wollen, also fürs Recruiting, wenn sie bei ihnen bleiben wollen. Und diese fünf Bausteine, auf denen Abbas aufbaut, sind sehr vielseitig einsetzbar, auch zum Thema Miteinander. Und wenn ich anfange, mit einem Unternehmen zu arbeiten und das, was sie aktuell schon tun, auf den Prüfstand stelle, dann gehen wir durch und gucken, so, wann hat zum Beispiel das Miteinander Aufmerksamkeit? Beim Teammeeting. Jetzt ist allerdings schon mal, wird es schon interessant, wenn das Teammeeting analog stattfindet, dann schneiden die ersten häufig schon vor dem eigentlichen Termin rein. Und du kennst das, Simona, die ersten Gespräche sind so, und wie geht's dir? Was machst du? Wie war's Wochenende? Und das klingt wie ein bisschen belanglos aus Unternehmenssicht, aber genau das ist das, was Bindung schafft, was zeigt, ich lerne den Menschen hinter der Funktion in meinem Team kennen. Vielleicht ergibt sich dadurch was, da könnten wir uns eigentlich mal zusammentun oder gemeinsam das oder jenes tun. Und dann entsteht Teamgeist, da entsteht Generation gemeinsam. Wenn wir das Ganze digital machen, die Corona-Zeit hat es gezeigt, da ist ganz viel von dem weggefallen. Dieses Miteinander hat nicht stattgefunden, weil wir haben angefangen, um 10 Uhr ist Meeting und jetzt machen wir die Agenda und dieses Zufällige, in dem das Miteinander entsteht, blieb auf der Strecke. Also, zurück zu Abbas. Zunächst mal gucken, wo haben wir eigentlich Gelegenheiten für das Miteinander? Wann richten wir die Aufmerksamkeit auf das Miteinander? Dann aber auch schauen, was sind denn die Bedürfnisse? Was sind die Bedürfnisse von Menschen, die sie an ein solches Miteinander stellen? Jetzt kommen viele Unternehmen und sagen, hey, Leute, Homeoffice finden wir gar nicht mehr gut. Wir brauchen wieder 5 Tage Präsenz. Dann sagen die Mitarbeitenden, ich möchte das nicht unbedingt, aber okay. Beziehungsweise, warum wollt ihr das eigentlich? Warum wollt ihr, dass wir wieder 5 Tage reinkommen? Ja, Zusammenhalt, wir brauchen auch, dass die Menschen zusammenkommen, sich austauschen, da sind wir kreativer. Dann kommen sie rein ins Unternehmen und das fühlt sich überhaupt nicht nach Miteinander, nach Austausch und so an. Das heißt also, wenn ich Miteinander möchte, dann muss ich die Bedürfnisse schon mitdenken. Welche Erwartung, welches Bedürfnis hat ein Mensch, wenn er theoretisch den Job von zu Hause machen könnte, aber dennoch dafür in die Arbeit reinfährt? Und übrigens in der Produktion ist das Bedürfnis nach Miteinander auch so. Es gibt einige Unternehmen, die sagen, unsere Pausen haben wir eingeführt, machen wir ohne Smartphone das oder zumindest die Morgenpause, dass wir tatsächlich auch ins Gespräch kommen und nicht jeder immer nur an seinem Smartphone hängt. Bedürfnisse, Beteiligung, wer mit mir arbeitet, kommt um Beteiligung nicht drumherum. Aufmerksamkeit, Bedürfnisse, Beteiligung. Dann aber auch die Anerkennung, wer sich einbringt, bekommt er irgendwie einen Dank dafür, wenn jemand seit Jahren die Lauftruppe macht. Und die Woche für Woche geht die Laufgruppe zum Laufen, sagt Geschäftsführung irgendwann mal, hey, danke, das ist ein echt wichtiger Beitrag für das Miteinander, das eben nicht nur in der Produktion, in der Funktion stattfindet, sondern auch nebendraus. Dass wenn ich gefragt werde, möchte ich woanders hinwechseln? Nein. Die Firma, okay, aber ich möchte meine Freunde hier nicht verlassen. Und am Ende des Tages gehen Menschen nach Hause und erzählen eine Geschichte. Das ist dann die Story, das ist das S von Abbas. Und die Frage ist immer, was für eine Geschichte erzählen Sie davon? Sagen Sie, hey, das ist ein cooler Arbeitgeber, ich fühle mich wohl hier. Und die anderen denken sich, vielleicht wäre das auch was für mich. Oder, oh du Armer. Und je nachdem, wie ich dann in mein Umfeld hinausstrahle, erzähle, bekomme ich entweder eine, die mich darin bestärkt, den Arbeitgeber zu wechseln, oder vielleicht eher sogar magnetisch wirkt, dass andere sagen, ja, da würde ich vielleicht auch gerne arbeiten.
Ja, stark, sehr, sehr stark. Wie misst du, wenn man das umsetzt oder wenn man sich auf dieses Miteinander als Zielvereinbarung, auf Generationengemeinsamkeit als Zielvereinbarung einigt, gibt es deiner Meinung nach dafür auch KPIs oder irgendetwas, woran man das festmachen kann, dass das erfolgreich ist?
Das ist nicht ganz einfach, insbesondere weil ich häufig eher punktuell mit Unternehmen arbeite. Genau das wollte ich auch durchbrechen mit den Leadership-Coachings, die ich eben auch anbiete, dass ich nicht nur qualifiziere, sondern auch erlebe, wie es tatsächlich im täglichen Tun dann umgesetzt wird. KPIs, die tatsächlich funktionieren, ist zu sagen, wir schauen mal auf die Altersdurchmischung in Teams und eine Führungskraft, die darauf achtet, diese Altersdurchmischung zu haben, wird davon auf lange Sicht profitieren. Manchmal hat es mehr Reibungen, wie vorhin schon gesagt, aber es lohnt sich. Wir haben natürlich eine Bindungsrate. Wir können gucken, wie lange bleiben Mitarbeitende. Es ist aber schwierig, dann zu sagen, das ist also der Erfolg, dass wir es geschafft haben, diese Bindungsrate zu steigern, zahlt jetzt nur, also das hat die Ursache nur darin, dass wir jetzt diesen Workshop gemacht haben. Häufig sind die Wirkungen, die hier sich entfalten, haben mehrere Ursachen, wozu ich einen Beitrag leisten kann, aber nicht alles. Aber ich gebe dir nochmal konkrete Beispiele, woran wir es dann eben doch merken. Christiane war bei mir im Leadership Coaching, arbeitet in einer staatlichen Behörde und sie sagt, sie hat häufig mit den Jungen die Schwierigkeit gehabt, sie auf dieser Reise mit ihren Forderungen mitzunehmen. Also weil sie fordern das und jenes und wir haben in diesem Coaching eben auch ganz konkrete Tools, mit denen wir arbeiten, wie wir sie abholen, wie wir sie zu Zukunftsgestaltenden machen, wie wir es schaffen, dass diejenigen, die mit Forderungen kommen, selbst in die Rolle schlüpfen, was wäre eine sinnvolle, gute Lösung dafür? Und anstatt immer nur zu kritisieren und zu wollen, plötzlich, okay, so und so könnte das funktionieren. Ah, jetzt merke ich auch, warum vielleicht die Lösung, die aktuell umgesetzt wird, gar nicht so blöd ist. Und was sie dann zurückspielt ist, seit ich mit diesen Tools arbeite, sind die Meetings durch Beteiligung konstruktiver, anstatt zu wünschen, himmelhoch, das und jenes hätten wir gerne, sind die Dinge, die gewünscht, gefordert werden oder vorgeschlagen werden, tatsächlich umsetzbar. Also da wird es dann plötzlich ganz konkret. Natürlich haben staatliche Behörden manchmal das Problem, ja, aber das oder jenes können wir nicht tun. Aber auch dafür haben wir in dem Austausch unter denen, die in diesen Coachings dabei sind, dann auch immer noch so, da können wir übrigens, dieses Tool funktioniert bei uns nicht, aber das ist DSGVO-konform auch bei staatlichen Behörden. Ich sehe es aber auch bei Geschäftsführungen. Wenn eine Geschäftsführung merkt, wir müssen das Miteinander in der Zielvereinbarung verankern, und das bekomme ich häufiger zurückgespiegelt, wir haben das Miteinander als Zielvereinbarung mittlerweile fest, sogar als einen, woran ein Bonus gemessen wird, ob Menschen es schaffen, dieses Miteinander aktiv zu gestalten oder die Zufriedenheit im Team zu stärken.
Also durch eine Umfrage oder?
Du musst es dann mit regelmäßigen Umfragen machen, um hier eine Vergleichbarkeit, um hier dieses Monitoring machen zu können. Also ansonsten, also der KPI auf personenbezogene Wahrnehmung von Dingen oder bleibe ich noch länger im Team, ist insofern dann nur so messbar, ja.
Was sind die schlimmsten Fehler, die Führungskräfte machen können im Umgang mit den unterschiedlichen Generationen?
Der schlimmste Fehler macht sich dann bemerkbar, wenn Menschen das Gefühl haben, sie werden nicht gehört. Es ist doch eigentlich egal, ob ich da bin oder nicht. Ein Mensch, der das Gefühl hat, es ist egal, ob ich da bin oder nicht, kann krank machen, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Der hat allerdings auch, wenn es dann mal stressig ist, viel schneller das Gefühl, dass es überfordert. Meine Forderung ist ja per se, also eine hohe Herausforderung, Anforderung, ist noch nicht schlecht, solange die Motivation passt. Aber sie wird negativ, wenn es zur Überforderung wird. Und hier haben Führungskräfte ganz viel Spielraum durch die Motivation. Und wenn Menschen das Gefühl haben, hey, der hört mir zu, der versteht, wo ich gerade bin. Und wenn es gerade gar nicht geht, dann weiß der das und kann vielleicht genau darauf Rücksicht nehmen. Also eine Führungskraft, die mit dem Ohr beim Team sind, genauso wie ein Dirigent, genau hinhorchen muss. Wer in meinem Orchester spielt gerade ein bisschen zu laut, muss da noch ein bisschen nachüben, damit das Zusammenklingen schwingt und nicht nach Dissonanz klingt, weil das merkt man sofort.
Jetzt hast du in diesem Jahr auch wieder eine Trendstudie herausgegeben, Jugend in Deutschland 2025. Was ist dir da aufgefallen? Oder was war da für dich ein Ergebnis besonders?
Jetzt haben wir wie 2023 schon wieder einen Generationenvergleich gemacht. Wir bleiben aber mal kurz bei der jungen Generation. 2024 war die Studie, die wirklich rauf und runter durch die Medien gegangen ist, weil wir diesen Rechtsruck dokumentiert haben. 2025 ist die Jugend nicht weiter nach rechts gerückt als davor schon, weil, also relativ gleichbleibend, der Vergleich zeigt auch, die Jugend ist nicht stärker nach rechts gerückt als ältere Generationen. Interessant war hier aber, wie stark zum Beispiel nicht nur das Pendel nach rechts politisch, sondern eben auch nach links ausgeschlagen hat, dass hier die politische Mitte deutlich verloren hat. Wenn ich auf die Studie schaue und gucke, was ist besonders, dann gucke ich immer erst auf die Sorgen junger Menschen, weil sie am stärksten zeigen, was dürfen wir nicht vernachlässigen, wenn wir die Jungen gewinnen, wenn wir sie halten wollen. Und wir sehen in den Sorgen ganz stark auch die politischen Präferenzen wieder. Die Parteien, die hier das aufgreifen, gewinnen. Wer es nicht tut, hat verliert. Wir haben dieses Jahr allerdings auch einen Hoffnungsfunken gezeigt mit der Studie, weil ein Abwärtstrend, den wir die letzten Jahre hatten, zumindest sich schon mal nicht fortgesetzt hat. Ob es eine Trendwende ist, bin ich gespannt, 2026, was wir da sehen werden.
Was hat sich da nicht fortgesetzt?
Dass die mentale Gesundheit noch schlechter wird, dass die Zufriedenheit mit der finanziellen Situation noch schlechter wird, was davor ein Trend war. Und wir mal sehen, was 2026 bringt, ob wir hier tatsächlich sogar eine Verbesserung dann bekommen oder ob es einfach nur ein Talboden war, der erreicht wurde.
Mhm. Ja, spannend. Welche, und aufgrund dieser Studie, die ihr durchgeführt habt, was sind so Handlungsempfehlungen basierend auf dieser Studie, die du Unternehmen oder auch der Politik geben würdest?
Also die Studie ist thematisch so vielfältig, dass es nicht die eine Handlungsempfehlung gibt. Was ich grundsätzlich empfehle und wofür wir auch sehr geschätzt werden von Unternehmen, von politischen Organisationen, Verbänden, das ist, dass sie das Rüstzeug gibt, zu verstehen, wo ist die junge Generation gerade. Ein großes Thema, was viele bewegt hat, war zum Beispiel Nachhaltigkeit. Ja? Wie stark müssen wir in der Zielgruppenansprache auf Nachhaltigkeit setzen? Und jetzt schauen wir die Zahlen an, wie groß ist die Sorge um Klimawandel. Und dann sehen wir, oh, es steht nur an fünfter Stelle bei den 14- bis 29-Jährigen mit 49%. Schauen wir auf die letzten Jahre, sehen wir, der Wert war immer um die 49-50%. Selbst in den Hochzeiten von Fridays for Future. Und das Problem aktuell ist, es sind andere Sorgen dazugekommen, die noch gewichtiger sind. Wenn ich jetzt aber überlege, soll ich, um möglichst viele Menschen anzusprechen, aktuell eher auf das Thema Kosten, Finanzen zielen, weil teurer, knapper Wohnraum und weil die Inflation eben so ein großes Thema ist und auch bei den Jungen schon die Altersarmut, dann habe ich vermutlich mit dem Thema Geld, Finanzen in Form von Sicherheit bessere Karten. Insofern, es gibt sehr viele, die mit der Studie ihre strategischen Entscheidungen, sowohl in der Führung, weil wir auch sehr, sehr umfangreichen Teil haben zum Thema Bindung, Leadership, wie verschiedene Zielgruppen ticken, aber eben auch politische Einstellungen. Und ein ganz großes Thema, eben auch psychische Gesundheit, dass wir als Unternehmen nicht einfach so tun können, die Jungen sollen sich nicht so anstellen. Die Belastung ist tatsächlich sehr hoch. Und was wir als System, Bildungssystem nicht tun, wir geben jungen Menschen nicht das Rüstzeug mit, um besser mit Stress umzugehen.
Guter Punkt, weil das sind ja genau diese Verhaltenseigenschaften, ne? Nicht belastbar, nicht leistungsbereit, unzuverlässig, faul, ne? Wird ja oft jungen Menschen vorgeworfen, die unglaublich empören, die Schlagzeilen machen. Woher kommt diese große Empörung bei diesen Eigenschaften? Ne? Faul, unzuverlässig, nicht belastbar, machen sofort, ne? Die Grätsche.
Woher kommt diese Empörung? Der eine Teil der Erklärung ist, dass junge Menschen, dass die Situation, dass die Gesellschaft im Moment abhängig wird. Wir merken, wie wir immer abhängiger werden von jungen Menschen und wir brauchen eine Leistungsbereitschaft. Und solange die Leistung unabhängig von den Jungen da ist und die Wirtschaft brummt, können wir sagen, ja, ist doch egal. Also jedenfalls nicht so schlimm. Natürlich hätte ich gerne High Performer, aber wenn sie mal nicht so performen, dann läuft der Laden trotzdem. Wenn der Laden nicht mehr so gut läuft, dann gucken wir überall ganz genau und sagen, also die Jungen, die müssen jetzt auch richtig ran und ja, hier 80% und sich über 9-to-5 beschweren geht ja mal gar nicht. Das heißt, jetzt wird verurteilt. Jetzt müssen wir gucken, können wir sie mit ihr seid zu faul aus der Reserve locken? Und viele freie Eierkuchen, solange alles gut läuft. Der Kuchen wächst, das tut er aber nicht mehr. Und jetzt kommen nicht nur die Verteilungskämpfe, sondern auch wir gucken, wo können wir Schuldzuweisungen platzieren. Und also wer Kinder hat, weiß, dass Beschuldigen und Schlechtreden von anderen ist kein guter Motivator. Aber einer, der polarisiert und der gerade auch in sozialen Medien ziemlich gut läuft.
Gibt es auch neue Trends, die du siehst in Bezug auf Generationengemeinsamkeit?
Also die Studie hat ja sehr, also wir haben ganz bewusst Altersgruppen unterschieden, U30, 30 bis 50, 50 bis 70, um eben zu sehen, ob nur die Jungen so ticken oder ob Ältere auch so ticken. Und dann sehen wir auch, dass die Jüngeren am häufigsten in Vollzeit arbeiten im Vergleich auch zu den Älteren. Also einige von diesen Stereotypen sind einfach falsch. Und eine Schuldzuweisung würde sich aus der Statistik nicht ableiten lassen. Und wenn wir mal gucken, dass einige von den Älteren auch gerne nicht bis zum Renteneintrittsalter warten, dann relativiert sich das nochmal. Was sind aber Trends, die wir mit für die Generation gemeinsam sehen? Ein Riesenthema wird KI sein, weil das ist jetzt auch nichts Neues, dass junge Menschen bei Digitalem offener sind, neugieriger sind. Die Zahlen zeigen es aber sehr deutlich, wie viel höher die Bereitschaft schon jetzt ist, sich mit KI auseinanderzusetzen, wie viel höher, und das ist ganz wichtig, auch das Vertrauen darauf ist, dass eine KI wertvolle Ergebnisse ausspucken kann und der Glaube daran, dass das Arbeiten mit der KI das Leben, die Arbeit oder die Zukunft verbessert. Mhm. Und hier sehen wir, wenn wir in einer Organisation mit verschiedenen Generationen KI einführen müssen, dann muss ich es mir nicht extra schwer machen, dann habe ich bei den Jüngeren mehr Chance, hier Rückenwind zu bekommen, sie mit einzubinden, konstruktiv. Darf aber die Älteren nie vergessen. Also dieses Generationen miteinander und KI, das wird eine richtig große Herausforderung. Noch dazu, wenn man weiß, dass die meisten KI-Projekte, Einführungen in Unternehmen daran scheitern, weil Menschen sich nicht abgeholt und mitgenommen fühlen.
Was macht das so groß, diese Einführung von KI in Bezug auf die Generation? Ist es Agentic-KI, dass sich Arbeitsabläufe total ändern werden, oder ist die Bereitschaft, sich mit Technologie auseinanderzusetzen?
Es ist die Komfortzone, die jeder um sich herum strickt. Und die Komfortzone ist ja, das ist überhaupt kein Vorwurf. Eine Komfortzone heißt auch, ich arbeite in einer Welt, die ich verstehe, von der ich weiß, wie sie funktioniert. Und dann kommt jetzt so was Neues rein und es entzieht sich meinem Verständnis. Also ich muss mich schon sehr stark damit beschäftigen, dass ich das durchdringe. Und viele von den Älteren kennt man ja den Spruch, das brauche ich zum Glück nicht mehr lernen. Die 3 oder 5 Jahre kann ich jetzt auch noch ohne das hinter mich bringen.
Und das geht nicht, ne? Selbst 3, 5 Jahre kann man heute nicht aussitzen.
Nein, vor allem nicht mit KI, wo jetzt gerade die Weichen gestellt werden, welche Unternehmen es schaffen, ihr Geschäftsmodell so zu verschlanken, dass sie weiter wettbewerbsfähig bleiben. Also das schafft eine ziemlich hohe Brisanz für das Thema. Und in Teams, also wir müssen ja gar nicht so tun, als wäre KI schon das, total klar, was ist der richtige, der goldene Weg, den gibt es ja noch nicht. sämtliche Unternehmen in Deutschland sind noch am Ausprobieren. Also ja, es gab schon einige Vorreiter, die vor 7, 8, 9 Jahren schon mit Sprachmodellen da gearbeitet haben. Aber dieser Durchbruch ist jetzt erst mit ChatGPT gekommen. Aber jetzt ist es eben Handeln also, ist Verzug.
Ja, genau, ganz genau. Wie siehst du diese Generationsthematik in 10 Jahren? Weil dann sind wir mal wieder ein Stück weiter. Ne? Dann wird es die Boomer sehr wahrscheinlich gar nicht mehr geben im Arbeitsmarkt. Dann sind viel mehr Menschen aus der Generation Z im Arbeitsmarkt drin. Sehr wahrscheinlich werden Millennials dann Führungspositionen haben, die heute von Generation X ausgeführt werden oder beansprucht werden. Wie siehst du das? Wie ist deine Vision so für die Zukunft?
Also ich würde es trennen, also die Vision und der Blick auf in 10 Jahren würde ich mal trennen. Ich sehe nicht, dass sämtliche Babyboomer in 10 Jahren nicht mehr arbeiten, weil sie es sich schlicht nicht leisten können. Das Thema Altersarmut ist virulent und wir werden Wege finden, dass auch ältere Menschen anders als Flaschen sammeln, also Pfandflaschen sammeln, weiterhin arbeiten, Geld verdienen können. Das heißt auch, wir müssen weiterhin Wege finden, wie wir sinn- und wertstiftend ältere und jüngere Menschen zusammenbringen. Dann haben wir in 10 Jahren, müssen wir auf diese Zeit jetzt zurückblicken und merken, wir wussten, der demografische Wandel hat diesen krassen Knick jetzt und trotzdem kümmern wir uns nicht viel aktiver um die vielen jungen Menschen, die gerade Schwierigkeiten haben, in Arbeit und Ausbildung zu kommen. Also wir haben ein Potenzial von 20-25% junger Menschen, die mehr arbeiten könnten, wenn wir es schaffen, sie richtig abzuholen und zu fördern. Also da müssen wir dran sein. In der wirtschaftlichen Entwicklung bin ich zuversichtlich, dass wir irgendwann die Kurve kriegen und die Dinge, die Deutschland braucht, um in Zukunft erfolgreich zu sein, nicht nur von außen einkauft, sondern auch selbst wieder aktiv gestaltet und hier mit an der Spitze mitspielt. Ein kritischer Punkt, weil du gefragt hast, so mal nach der Vision. Wir brauchen eine Vision. Es reicht nicht zu sagen, wir werden wieder erfolgreich. Also um erfolgreich zu werden, braucht man eine Vision und man braucht starkes Leadership. Leadership, was Ziele hat, was Zwischenziele hat und wo alle die, und es wird eine Zeit kommen, in der wir viel stärker verzichten müssen, weil die Systeme kommen an ihre Grenzen und wir müssen entweder auf bestimmte Leistungen verzichten oder wir müssen auf noch mehr durch höhere Steuerabgaben auf Einkommen verzichten. Alle müssen gefühlt einen Beitrag leisten und alle tun das nur, wenn sie das Gefühl haben, es müssen alle tun. Wenn es heißt, nur die Jungen machen Wehrdienst, nur die Jungen müssen mehr leisten, das ist ja schön. Aber das fühlt sich nicht fair an. Und eine Sache, die Jungen, was an der Studie halt auch immer wieder überrascht, obwohl der Blick in die Zukunft so schwierig ist, sind die Jungen recht zuversichtlich. Sie sind aber auch zuversichtlich, weil sie hier nicht investiert sind. Sie haben hier Familie, sie haben Heimat, aber sie können theoretisch ins Ausland gehen. Sie können ihre Ausbildung mitnehmen und dahin gehen, wo sie bessere Chancen haben. Das heißt, wenn wir wollen, dass die wenigen Jungen, die wir haben, ihre Zukunft hier sehen, hier in Deutschland oder Österreich oder in der Schweiz, zur Zukunft beitragen und die Älteren künftig unterstützen, dann müssen wir ihnen eine Perspektive geben, die sich nicht nur unfair anfühlt. Also 2035 sehe ich hoffentlich eine Führung, die es geschafft hat, eine Vision mit Zielen so umzusetzen, dass die Menschen in Deutschland das Gefühl haben, an einem Strang zu ziehen. Und das wäre der ultimative Generation-Gemeinsam-Spirit, weil der entsteht nicht, wenn wir als Führung sagen, nur die einen müssen leisten und alle anderen denken sich, das ist nicht fair. Für mich bequem, aber nicht fair. Und die anderen sagen sich, hey, dann gehe ich doch weg. Also da haben wir eine Riesenaufgabe. Also ich sehe das Thema Generation-Gemeinsam mit Hochkonjunktur in den nächsten Jahren.
Was wäre so der erste Schritt für ein Unternehmen, um diese Generation Gemeinsamkeit umzusetzen, zu fördern, zu sagen, okay, gut, da müssen wir sofort handeln. Wir müssen das verstärken. Wir müssen da auch eine Vision haben, wie wir Generationengemeinsamkeit ganz fest verankern. Weil das hört sich oft so sporadisch an oder mal, ja, ne, nach so einem Projekt, so einem Liebhaberprojekt. Es muss ja dann etwas, ne, das ist einfach Chefsache.
Also Chefsache muss es sein insofern, dass wir sagen, wir definieren Generationen. Wenn ich jetzt sage, also Generationen gemeinsam ist ja unabhängig auch von den Generationen, also über die Vielfalt hinweg. Wir machen das miteinander in unserer Organisation zum Ziel und fördern aktiv dieses Generationen miteinander, weil wir die Älteren noch brauchen und die Jüngeren. Also dieses wertschätzende Miteinander muss sein. Also auch übrigens, ich habe diesen Online-Kurs Bester Arbeitgeber für junge Menschen. Und natürlich schwingt dann mit so, ja, nur für die Jüngeren, aber für die Älteren nicht. Als Jugendforscher bin ich jetzt in meiner Hauptexpertise geblieben. Aber natürlich zeigt er auch, wie wir für die Älteren auch der Beste sind, weil das, was junge Menschen sich wünschen, ist für die anderen gar nicht so viel anders. Aber der große Schmerz wird kommen, wie schaffen wir es, die Jungen reinzubekommen und die Älteren zu halten. Also das ist dann das Aufbaumodul, wenn ich schon mal die Basis gelegt habe. Ein Unternehmen, das sagt, wir wollen Generationen gemeinsam Spirit, das Miteinander zum Ziel setzen, dann in die Teams hineinhorchen. Ich mache sowas normalerweise mit Generationen-Workshops, dass wir mal gucken, was sind die Reibungspunkte, aber auch wie erfahren wir, wie groß dieses Miteinander ist, das wir haben und wie würde unser Team das lösen. Wenn ich diesen Workshop mache oder einen Impulsvortrag, dann gucke ich immer auch, was macht ihr denn eigentlich schon? Also wo sind die Reibungspunkte und was macht ihr schon, was gut läuft, damit das Miteinander besser ist? Und wenn ich das dann sichtbar mache, dann denken sie, wow, krass, was in unseren verschiedenen Teams schon läuft. Aber wir wussten es gar nicht. Wir hatten nicht auf dem Schirm, was hier an unterschiedlichen guten Aktivitäten schon funktioniert. Und häufig reicht dann, dass ich auch moderierend aktiv bin und aufzeige, da läuft das, warum ist das so gut, wem und in welcher Situation würdest du das empfehlen? Und so entsteht dann eine gewisse Dynamik, wo nicht nur von außen jetzt der Guru kommt, sondern ganz viel auch Wertschätzung in die Teams hinein, was sie schon Gutes, Wertvolles machen, aber auch zu sehen, was fehlt noch und wo können wir ganz gezielt noch nachbessern.
Simon, wir kommen zum Ende unseres Gesprächs. Was ist eine Botschaft, die du den Zuhörerinnen und Zuhörern gerne mitgeben möchtest?
Die Botschaft, die ich mir auf die Fahne schreibe und wieder erlebe, ist, im Miteinander steckt die wahre Superkraft. Und diese Superkraft ist mehr als nur Wohlfühl-Kuschelfaktor. Das ist auch tatsächlich richtig viel Geld wert. Weil wer sich nochmal bewusst macht, wie teuer es ist, jemanden aufzubauen, als Nachwuchsführungskraft oder ein Auszubildender, der hat dann die nächsten 1-2 Jahre gelernt, das ist eine wahnsinnige Investition. Und wenn so ein Mensch dann geht, dann kostet das richtig viel Geld. Wir haben ja auch den Wissenstransfer, der häufig in Organisationen nicht in der Organisation das Wissen verankert, sondern vom einen Kopf auf den anderen. Und dann fehlen diese Leute, auf die man doch eigentlich gesetzt hat. Und wer sich das bewusst macht, merkt, mehr Fokus auf das Miteinander ist kein nice to have, sondern das ist die Voraussetzung. Die Voraussetzung, dass wir als Organisation in Zukunft erfolgreich arbeiten können, dass wir attraktiv sind, attraktiv genug, um, wenn unsere Babyboomer in Ruhestand gehen, trotzdem genügend Junge zu haben und dass wir als Organisation mit den technologischen Veränderungen, die kommen müssen, so umgehen können, dass Jüngere und Ältere mit an einem Strang ziehen, dass sie eben kommen und das nicht blockieren.
Danke, Simon. Sehr, sehr schön, sehr inspirierend. Vielen lieben Dank für deine Zeit, für das Gespräch und bis ganz bald.
Musik. Ich bin Simona Deckers und das ist der The Path of Purpose Podcast. Connecte mit mir auf LinkedIn und Instagram. Auch dort findest du das Neueste zu Leadership und Power pur. Buche dir ein Beratungsgespräch mit mir, wenn du mehr über gute Führung und Leadership wissen möchtest.